Guten Morgen, ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag. Heute Morgen mit dem Thema der Philipperbrief und zwar kommen wir zu Kapitel 3. Wir wollen heute Morgen die Kapitel 3 und 4 betrachten. Ich lese zu Beginn aus Philipper 3, ab Vers 1. Übrigens, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber ist es sicher. Seht auf die Hunde. Seht auf die bösen Arbeiter. Seht auf die Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen. Und nicht auf Fleisch vertrauen, wiewohl ich auch auf Fleisch vertrauen habe. Wenn irgendein anderer sich dünkt, auf Fleisch zu vertrauen, ich noch mehr. Beschnitten am achten Tag, vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Gemeinde, was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, tadellos erfunden. Aber was mir irgend Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, auf das ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus ist, die Gerechtigkeit aus Gott durch den Glauben, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, indem ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich, das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns also gesinnt sein. Und wenn ihr etwas anders gesinnt seid, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, lasst uns in denselben Fußstapfen wandeln. Seid zusammen meine Nachahmer, Brüder, und seht hin auf die, welche also wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Zunächst bis dahin. Kurz als Zusammenfassung. Wir haben bereits gesehen, der Philipperbrief wurde im Jahr 62 von Paulus aus dem Gefängnis in Rom geschrieben. Und das ist umso erstaunlicher aus dem Gefängnis, denn der Philipperbrief ist der Brief der Freude im Herrn. 17 Mal wird in diesem Brief auf diese Freude im Herrn hingewiesen. Und das macht deutlich, dass die christliche Freude nicht abhängig ist von den Umständen, sondern eben in Christus, in seiner Person begründet ist. Und darum beginnt ja unser Kapitel auch wieder mit diesem Aufruf. Übrigens, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Und das sagt er, nachdem er in den Versen vorher, wir haben das letzte Mal betrachtet, über Traurigkeit und Not in seinem Leben berichtet hat. Aber eben, diese Freude im Herrn, die ist nicht abhängig von Umständen, sondern sie ist eben begründet, dass wir den Herrn haben und ihn haben wir in allen Umständen. Der Brief ist ja so aufgebaut, dass es schön den Kapiteln nach eingeteilt werden kann. Kapitel 1, da geht es um Christus, unser Lebensinhalt. Kapitel 2, Christus, unser Lebensvorbild. Da wurde gezeigt, seine ganze Erniedrigung, aus der Herrlichkeit ist er gekommen in diese Welt und er hat sich siebenfach erniedrigt bis zum Tod am Kreuz und ist dann schließlich über alles erhöht worden. Christus, unser Lebensvorbild, der Demut und der Hingabe. Und dann Kapitel 3, Christus, unser Lebensziel. Wir haben das ausdrücklich in Vers 14 schon gelesen. Eines aber tue ich, vergessend, was da hinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend. Das entspricht ganz Hebräer 12, hinschauend auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und auch dort geht es um das Rennen, das sportliche Rennen in Hebräer 12. Und da muss man auf das Ziel hinschauen, von allem anderen weg. Und auch hier, das Ziel anschauend jage ich. Also Christus, unser Lebensziel. Und schließlich in Kapitel 4 werden wir sehen, Christus, unsere Lebenskraft. Ich nehme das gleich vorweg. Kapitel 4, Vers 12. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Alles haben wir in dem Herrn Jesus. Und darum eben beginnt Kapitel 3 mit, übrigens, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Wenn er dann gleich hinzufügt, euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber ist es sicher. Verdrießlich oder lästig, das bezieht sich nicht auf diesen Aufruf, sich zu freuen in dem Herrn, sondern das bezieht sich auf die Warnung, die jetzt folgt, vor falschen Arbeitern. Er hat schon in Kapitel 1 davon geschrieben, dass es solche gibt, die als Evangelisten herumreisen, aber das Ziel haben, Paulus dadurch zu kränken und ihm und tun das aus falschen Motiven, aus einer inneren Feindschaft gegenüber Paulus. Und jetzt geht es wieder um eben diese Warnung vor falschen Arbeitern. Und da sagt er, euch dasselbe zu schreiben, ist für mich nicht verdrießlich, weil ich die Notwendigkeit sehe, der Warnung. Aber für euch ist es bestimmt so. Und das hat sich nicht geändert bis heute. Es gibt viele Christen, die mögen es gar nicht, wenn man warnt vor diesen Gefahren, vor jenen Schwierigkeiten, vor diesen falschen Lehren. Aber es ist nötig. Und darum tut es Paulus. Für mich ist es nicht verdrießlich. Ich sehe die Notwendigkeit. Und dann sagt er Vers 2, seht auf die Hunde. Seht auf die bösen Arbeiter. Seht auf die Zerschneidung. Er warnt hier vor falschen Lehren, und zwar vor einer ganz bestimmten Gruppe. Es gibt ja ganz unterschiedliche Irrlehren. Und diese Irrlehre, die hier angesprochen ist, da handelt es sich um judaisierende Lehrer. Das heißt um Lehrer, die kamen nach Philippi und wollten diese Gläubigen aus den Heidenvölkern ins Judentum hineinführen. Und wollten ihnen klar machen, ihr müsst euch beschneiden, ihr müsst jüdische Feste feiern und so weiter. Eigentlich das genau gleiche Problem wie im Galaterbrief. Der Galaterbrief war allerdings der erste Brief des Apostel Paulus. Und Dort musste er schon warnen vor Leuten, die nach Galatien kamen, in der heutigen Türkei, und genau diese Irrlehre unter den galatischen Versammlungen verbreiteten. Und da musste er sie ganz ernstlich warnen. Wir können das kurz aufschlagen in Galater 1. Ich muss erklären, die Galater waren auch hauptsächlich Gläubige, die aus den Heidenvölkern kamen, also keine jüdische Abstammung hatten. Und die sollten ins Judentum hineingeführt werden. Und da sagt der Apostel Paulus den Galatern Folgendes in Kapitel 1, Vers 6. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch in der Gnade Christi berufen hat, zu einem anderen Evangelium umwendet, das kein anderes ist. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und das Evangelium des Christus verdrehen wollen. Aber wenn auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium verkündigte, außer dem, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, ihr sei verflucht. Wie wir zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als Evangelium verkündigt, außer dem, was ihr empfangen habt, ihr sei verflucht. Es ist so hart. Also wir sehen gerade diese Problematik, die in der heutigen Zeit jetzt wieder so richtig aufkommt. Da gibt es viele Lehrer weltweit, die versuchen, Gläubige, die aus den Heidenvölkern zum Glauben gekommen sind, ins Judentum hineinzuführen. Und das ist eine so schlimme Irrlehre, dass der Apostel Paulus sagt, was die verkündigen, das ist nicht ein anderes Evangelium, sondern es ist eine Verdrehung. Und die bringen sich unter den Fluch Gottes. Diese Galater begannen, jüdische Feste zu feiern, was sie ja früher nicht gemacht haben, weil sie keine Juden waren. Und der Apostel Paulus sagt in Kapitel 4, Vers 10, ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Er sagt also, es ist für mich eine Frage, ob vielleicht alles für nichts war, die ganze Evangeliumsverkündigung. Dass es nur eine Scheinbekehrung war bei euch. Und das sehen wir, das ist überhaupt nicht, da kann man überhaupt nicht spaßen mit diesen Problemen, diesen Irrlehren. Und was auch heute zu beobachten ist, dass unter denen, die das so versuchen, eben gläubig aus den Heidenvölkern ins Judentum zu bringen, dass die dann oft später auch die Irrlehre bringen, dass sie Jesus Christus und seine Gottheit leugnen. Die so klar bezeugt ist im Alten und im Neuen Testament. Und nun, der Apostel Paulus sagt also, seht auf die Hunde. Wir wissen ja, Hunde sind nicht koscher. Nach 3. Mose 11, Säugetiere, die gespaltene Hufe haben und wiederkäuen, das sind koschere Tiere, wie Ziegen, Kühe, Schafe und so weiter, Hirsche, Steinböcke. Aber Hunde sind unrein. Und darum wurde der Begriff Hund auch als Bezeichnung gebraucht für die nichtjüdischen Völker, im Kontrast zum Volk Israel. Wer kennt nicht die Geschichte in Matthäus 15, wo der Herr Jesus für kurze Zeit in den Libanon ging, nach Syrophönizien, und dort begegnete ihm eine kananitische Frau, die Segen von ihm wollte. Und da hat der Herr Jesus eben diesen Ausdruck Hündlein verwendet für die Heiden, die unrein sind. Und diese Frau hat ganz genau verstanden, was das bedeutet. Aber jetzt sehen wir, der Apostel Paulus benutzt das, was eigentlich eine Bezeichnung ist für die unreinen Heiden, von Gott fern, das benutzt er jetzt für diese jüdischen Irrlehrer. Er sagt, die sind unrein, die stehen draußen. Und wenn ich sage, die stehen draußen, dann können wir kurz aufschlagen, Offenbarung 21, Vers 8. Ich meine 22, Vers 15. So. Draußen sind die Hunde, die Zauberer und die Hurer und die Mörder und Götzendiener. und jeder, der die Liebe, der die Lüge liebt und tut. Da haben wir auch wieder diesen Begriff, die Hunde, die sind draußen. Und dann sagt er, also seht auf die Hunde. Es ist nicht so, wenn man beginnt, jüdisch zu leben, dass man dadurch irgendwie besser wird. Nein, man stellt sich hinaus. Und darum erklärt der Apostel Paulus auch im Galaterbrief, ihr seid aus der Gnade gefallen. Ihr habt das Prinzip des Bodens der Gnade verlassen mit dieser Irrlehre. Bei den Philippern war es noch nicht so schlimm, dass die da hineingefallen waren, aber die waren gefährdet. Und darum ist die Sprache im Philipperbrief auch ganz anders als im Galaterbrief. Aber er warnt davor, seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter und schließlich seht auf die Zerschneidung. Das ist ein Wortspiel. Zerschneidung, katatomä, klingt ja fast wie peritomä. Die peritomä, die rundherum Schneidung, das ist das Wort im Griechischen für Beschneidung. Jetzt hat er das aber geändert zu kata, das ist herabschneiden, also zerschneiden. Er nennt diese Irrlehrer, die auch diese Gläubigen aus den Heidenvölkern zum Judentum übertreten lassen wollten, die nennt er eben nicht Beschneidung, sondern Zerschneidung. Und katatomä bedeutet dann eben, dass man mehr macht als beschneiden. Und das wäre dann letztlich sogar Kastration, ja, wenn man zu viel schneidet. Und um einfach zu zeigen, das ist eine völlige Perversion von der Wahrheit, was die machen. Das ist die Zerschneidung. Aber als Kontrast sagt er, denn wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen. Die Beschneidung hat ja eine geistliche Bedeutung. Und sie weist, wie alles im Alten Testament, auf den Herrn Jesus hin und auf sein Werk. Ich muss kurz erklären, was die Beschneidung überhaupt bedeutet. In Kolosser 2 wird sie in Verbindung gebracht mit der Taufe. Aber da fragt man sich ja, was ist der Zusammenhang zwischen Taufe und Beschneidung? Das ist doch äußerlich mal etwas ganz anderes. Aber bedenken wir, bei der Taufe geht es darum, der Täufling bekennt, Jesus Christus ist für mich gestorben. Aber sein Tod, das ist eigentlich das Ende von meinem alten Leben. Ich bin eins gemacht mit ihm. Sein Tod am Kreuz war mein Tod. Und wenn der Täufling sich untertauchen lässt, dann ist das das Bild des Grabes, in das man begraben wird. Man denke daran, früher, als man mit den Schiffen nach Amerika ging, jemand ist gestorben unterwegs, da konnte man die Leiche nicht kühlen. Und dann musste man die sofort begraben. Da hat man sie über Bord geworfen. So wurde das Wasser zum Grab. Und genau das wird ausgedrückt in der Taufe. Der Täufling lässt sich untertauchen. Das heißt, ich bin mit Christus begraben. Das ist, Christus ist gestorben und damit ist mein altes Leben vor der Bekehrung, das ist vorüber. Aber der Täufling kommt ja dann wieder hoch und das spricht von der Auferstehung. Und der Täufling sagt, für mich hat ein ganz neues Leben angefangen und das entspricht eben der Auferstehung des Herrn Jesus. Seine Auferstehung ist meine Auferstehung, sodass ich jetzt in einem neuen Leben gottgemäß wandeln kann, gottgemäß leben kann. Nun, was bedeutet die Beschneidung? Gott hat bei Abraham die Beschneidung eingeführt, nachdem er ganz schwer gesündigt hatte. Und zwar hatte er sich aus Unglauben den heidnischen Gesetzen angepasst damals und hoffte eben durch eine Zweitfrau endlich einen Sohn zu bekommen. Er hatte Hagar geheiratet. Und die Polygamie war von Anfang an ganz falsch. Gott hat in der Schöpfung ganz klar die Ehe festgelegt als ein Mann und eine Frau. Aber er heiratet dort Hagar und danach sprach Gott 13 Jahre lang nicht mehr mit Abraham. Man muss mal schauen, am Ende von 1. Mose 16 ist Abraham 86 Jahre alt. Und dann kommt Kapitel 17 und da ist er bereits 99 Jahre. Das ist eine Lücke von 13 Jahren. Gott sprach nicht mehr mit ihm. Und nach 13 Jahren erscheint Gott und sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Ich brauche nicht deine Tricks, um ein Kind zu bekommen. Und dann sagt Gott, wandle vollkommen. Und darauf setzt Gott den Beschneidungsbund ein. Abraham und alle in seinem Haus müssen sich beschneiden lassen. Und das drückt Folgendes aus. Jeder Mann muss sich im Klaren sein. Wenn ich ein Kind zeuge, wird dieses Kind ein Sünder sein. Natürlich am Anfang, solange sie nicht reden können, ganz lieblich und alles sieht irgendwie nach Sündlosigkeit aus, ja. Und dann beginnen sie zu sprechen und dann merkt man plötzlich, oh, irgendetwas stimmt nicht. Und dann noch mehr, auch in Taten. Und das ist sehr demütigend. Wir haben seit dem Sündenfall von Adam seine sündige Natur geerbt und die wird weitergegeben von Generation zu Generation. Also der Mensch kann nur einen Sünder zeugen. Aber mit der Beschneidung wird ausgedrückt, ich habe Gottes Gericht verdient über meine sündige Natur. Bei der Beschneidung muss Blut fließen, natürlich. Und das drückt aus das Gericht über unsere sündige Natur. Wir haben nicht einen guten Kern, wie in der Psychologie gelehrt wird, sondern eben, wir haben eine sündige Natur. Und das wird ausgedrückt eben in der Beschneidung. Ich anerkenne dieses Urteil. Nun war das eben ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der schließlich für uns sterben würde und sein Tod sollte unser Tod sein. Und gerade der Römerbrief macht klar, dass der Herr Jesus nicht nur für unsere Sünden, die wir getan haben, gestorben ist, sondern Römer 5 ab Vers 12, ein weiterer Kapitel 6, 7, 8, macht klar, dass der Herr Jesus auch gestorben ist für unsere sündige Natur. Er hat das Gericht auch über das, nicht nur über das, was ich getan habe, auf sich genommen, sondern auch das Gericht über das, was ich bin von Natur. Und bei der Bekehrung geht es ja genau darum, dass wir anerkennen, dass wir vor Gott schuldig geworden sind in unseren Taten, aber ganz wichtig, dass wir auch anerkennen, dass wir Sünder sind von Natur. Und damit anerkennen wir das Urteil der Beschneidung. Und so sagt Paulus, denn wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes dienen, oder man kann das übersetzen, Gottesdienst üben. Also in der Gemeinde, da ist das, was symbolisch ausgedrückt wurde durch die Beschneidung, ist nun erfüllt. Das ist nun die wirkliche Beschneidung, die in Christus Realität geworden ist, nicht mehr nur symbolisch. Und jetzt versteht man vielleicht auch ganz neu Römer 2, Vers 28, wo derselbe Apostel Paulus erklärt, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch die äußerliche Beschneidung im Fleisch, Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben, dessen Lob nicht von Menschen, sondern von Gott ist. Also da sehen wir, das ist die eigentliche Beschneidung, das ist die Erfüllung dieses Symbols. Und der Apostel Paulus sagt, also wir, die wir an Jesus Christus glauben, wir sind die Beschneidung. Und es ist nicht so, dass also die Gläubigen, die aus den Heidenvölkern kommen, dass die sich jetzt noch beschneiden lassen sollten. Denn die Gemeinde ist nach Gottes Plan etwas ganz anderes als Israel. Israel ist Gottes irdisches, auserwähltes Volk und hat irdische Verheißungen. Aber die Gemeinde ist etwas ganz anderes. Die Gemeinde ist Gottes himmlisches Volk mit himmlischen Segnungen, wie uns Epheser 1 so wunderbar deutlich macht. Und darum erklärt der Apostel Paulus genau hier in diesem Kapitel, Vers 20, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln. Nicht wahr? Das Bürgertum Israels, das ist im Land Israel. Und Gott hat dem irdischen Volk dieses Land zugesagt und also Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Darum ist diese Verheißung auch heute noch gültig. Gott hat das Land Israel, dem irdischen Volk Israel, zugesagt. Aber die Gemeinde hat kein Land hier auf Erden zugesagt bekommen, sondern, denn unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Wir haben eine himmlische Berufung, eine himmlische Zukunft. Jetzt möchte jemand fragen, aber Paulus hat doch in Apostelgeschichte 16 Timotheus beschnitten. Wie geht das? Ja, das ist so. Und das hat er übrigens getan, nachdem er den Galaterbrief geschrieben hatte. Der Galaterbrief war der erste Brief an die Gemeinden in Lystra, Derbe. Das ist Südgalatien. Das hat er gerade geschrieben am Ende von Apostelgeschichte 14. Aber die Beschneidung von Timotheus wird uns berichtet in Apostelgeschichte 16. Und das gerade nach diesem großen Apostelkonzil, dieser großen Apostelbesprechung in Jerusalem, die in Apostelgeschichte 15 beschrieben wird. Und dort haben die Apostel ganz klar gesagt, die Gläubigen aus den Heiden, denen soll nichts auferlegt werden, was im Gesetz Mose für Israel geboten wurde. Gar nichts. Dieser Bund am Sinai war ein Bund mit Israel und nicht mit allen Völkern. Und darum sind diese Gebote ab dem Bundesschluss vom Sinai, 2. Mose 19 und folgende, und dann 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose, das sind alles Gebote für das irdische Volk Israel. Und Gott hat darin übrigens auch den Sabbat eingefügt. Und schlagen wir auf in 2. Mose. Wieder eine ganz wichtige Stelle, die man immer griffbereit haben sollte. Denn diese Irrlehre breitet sich heute ganz rasant aus. Dass auch gesagt wird, ja eigentlich sollten die Gläubigen der Gemeinde auch den Sabbat halten. Ach wo, in 2. Mose 31, Vers 16 wird gesagt, und die Kinder Israel sollen den Sabbat beobachten, um den Sabbat zu feiern bei ihren Geschlechtern, ein ewiger Bund. Er ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel ewiglich. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht. Und am 7. Tag hat er geruht und sich erquickt. Also hier wird ganz klar gesagt, der Sabbat ist ein Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel. Und es wird gesagt in Vers 16, die Kinder Israel sollen den Sabbat beobachten, nicht die Nationen, die Völker. Und auch im Neuen Testament wird nirgends gesagt, die Gemeinde sollte den Sabbat beobachten. Das wäre eine Rückführung unter den Bund vom Sinai. Das ist genau das Problem vom Galaterbrief, genau das Problem von Philipper 3. Sehet auf die Hunde, sehet auf die bösen Arbeiter, sehet auf die Zerschneidung. Das ist massiv. Ja, aber wieso hat denn Paulus Timotheus beschnitten? Ja, dort wird ausdrücklich gesagt in Apostelgeschichte 16, dass er eine jüdische Mutter hatte. Und gerade in der Apostelgeschichte sehen wir, dass die Gläubigen aus den Juden, obwohl sie belehrt wurden, gerade durch den Apostel Paulus, dass Christus des Gesetzes Ende ist, Römer 10, Vers 4. Das Ziel, die Erfüllung, das Ende, das alles bedeutet Telos. Er ist des Gesetzes Ende, jedem Glaubenden zur Gerechtigkeit. In Römer 7 sagt der Apostel Paulus, dass ein Gesetz nur so lange gilt, wie einer lebt. Ja, das wissen wir doch alle aus Erfahrung. Wenn ein Bankräuber verfolgt wird von der Polizei, dann ist da das ganze Gewicht des Gesetzes gegen diesen Bankräuber. Aber sobald er bei der Verfolgungsjagd mit Vollgas in eine Mauer fährt und tot ist, dann wird keiner mehr verfolgt. Es gibt keine Gerichtsverhandlung mehr. Das Gesetz, auch eben das staatliche Gesetz, gilt nur, solange einer lebt. Nachher ist fertig. Und der Apostel Paulus erklärt auch, das Gesetz vom Sinai gilt für Israeliten, solange sie leben. Und dann erklärt er in Römer 7, aber Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir ja eins gemacht worden mit ihm. Sein Tod ist unser Tod. Also Gott betrachtet einen bekehrten Juden im Moment seiner Bekehrung als mit Christus gestorben und damit ist er nicht mehr unter dem Gesetz vom Sinai. Das wird dort in Römer 7 sehr schön erklärt. Und gerade dann in 1. Korinther 9 am Schluss erklärt der Apostel Paulus, aber ich bin allen alles geworden, damit ich so viele wie möglich für Christus gewinne. Er erklärt, ich bin solchen, die aus der griechischen Kultur kommen. Ich bin ein Griechen geworden wie ein Grieche. Das sehen wir auch in Apostelgeschichte 17, als er in Athen war, auf dem Areopag. Der Apostel Paulus hat so gesprochen und das Evangelium so erklärt, dass Griechen rauskommen konnten. Er hat sogar aus ihrer Literatur zitiert. Er ist ihnen so nahe gekommen und dann sagt er, und denen, die unter Gesetz sind, bin ich wie unter Gesetz, obwohl ich selber nicht unter Gesetz bin. Das sagt er klar. Und so war das eben in der Apostelgeschichte, sehen wir das Übliche, dass Juden auch nach ihrer Bekehrung haben sie diese jüdischen Feste weitergefeiert. Und das erklärt auch, warum in Apostelgeschichte 21 der Apostel Paulus sogar in den Tempel geht. Und wenn man das genau liest dort, vollzieht er das Ritual der Reinigung mit der Asche der roten jungen Kuh. Das ja insgesamt eine Woche dauert. Es wird dort so beschrieben. Und dann hat er auch ein Ritualbad genommen. Und er war bereit, Kosten für die Opfer von gläubigen Juden zu übernehmen, die ein Naziräergelübde getan hatten. Und das offensichtlich eben durch einen Unfall unterbrochen wurde. Dann musste er nämlich diese Opfer von 4. Mose 6 bei Naziräergelübde-Unterbrechung, die wollte er übernehmen und bezahlen. Wie ist das möglich? Das war eben ganz wichtig im Blick auf das Zeugnis Juden gegenüber. Wenn man mit Juden zu tun hat, mit Säkularen, die eigentlich gar nichts glauben, und Orthodoxen, überall merkt man, da ist eine unwahrscheinliche Angst tief in der Seele. Wenn ich an Jesus Christus glauben würde, dann verleugne ich eigentlich mein Jüdischsein. Und diese Angst gilt es zu nehmen, indem man erklärt, nein, das hat doch nichts zu tun mit Verleugnung. Jetzt findet ihr die Erfüllung von dem, was unsere Väter ja seit Jahrtausenden erwartet haben, das Kommen des Messias. Das ist ja die Erfüllung von allen jüdischen Erwartungen. Das hat nichts zu tun mit Bruch, mit den Verheißungen an die Väter, Bruch mit der jüdischen Identität, sondern das ist ja vielmehr die Erfüllung. Und das hat man in der Judenmission in den vergangenen Jahrhunderten nicht mehr beachtet. Und es war so, dass in den vergangenen Jahrhunderten ständig nur wenige Juden zum Glauben gekommen sind. Aber ab dem 19. Jahrhundert hat sich das alles geändert. Da sind so viele Juden zum Glauben gekommen und auch Rabbiner und zu Abertausenden. Und das hält an bis heute. Wir rechnen heute mit 400.000 bis 500.000 bekehrten Juden auf weltweit 14 Millionen. Ich glaube, die meisten sind nicht in Israel. Das sind nur etwa, die messianischen Gemeinden umfassen vielleicht 10.000 bis 15.000 bekehrte Juden. Aber in USA und Kanada, das sind Heerscharen von bekehrten Juden, die glauben, dass Jesus Christus der Messias ist und sie glauben auch, dass er Gott ist. So wie das Alte und das Neue Testament das bezeugt. Aber das ist eben dadurch gekommen, dass man verstanden hat, in der Judenmission ist es wichtig, dass man zum Beispiel auch die rabbinischen Schriften mit einbezieht. Eben genauso wie Paulus bei den Griechen Epimenides zitiert hat und weitere Dichter. Da ist es wichtig, dass man eben einem orthodoxen Juden zeigt, Übrigens, das Verständnis von Jesaja 53, das ist nicht eine spätere christliche Interpretation, sondern die großen Rabbiner von früher, die haben da auch gesagt, Jesaja 53 spricht vom Messias, der für unsere Sünden sterben soll. Und Psalm 22 wird ja auch erklärt in Pesikta Rabbati, diesem rabbinischen Buch aus dem Mittelalter, das spricht vom Messias, der für unsere Sünden stirbt. Und seit man das eben auch mit einbezogen hat, sind viel mehr Juden zum Glauben gekommen. Und das ist bis heute so. Und so ist es auch üblich unter den bekehrten Juden in Israel, dass die Passa feiern und Laubhüttenfest. Und das ist gerade im Blick auf die Nachbarn sehr wichtig, dass die nicht sagen können, ja, das sind Verräter und die wollen das Judentum zerstören. Die machen einen neuen Holocaust, indem sie die jüdische Identität zerstören wollen. Nein, machen wir nicht. So kann man dann bezeugen. Aber jetzt ganz wichtig, das machen sie nicht. Das sollen sie nicht machen, weil sie glauben, wir sind immer noch unter dem Bund vom Sinai. Sondern im Sinn, ich bin einem Juden geworden wie ein Jude. Das Prinzip von 1. Korinther 9. Und dann ist eben auch noch wichtig und auf keinen Fall die Gläubigen aus den Heidenvölkern ins Judentum hineinführen. Denn das Christentum, das biblische Christentum, ist nicht eine jüdische Sekte, sondern ist nach Gottes Plan etwas ganz anderes. Aber der Epheserbrief macht klar, es ist noch viel älter. Denn Gott hat von Ewigkeit her diesen Ratschluss in seinem Herzen gehabt, die Gemeinde zu schaffen. Und Epheser 3 sagt, das war ein Geheimnis verborgen in Gott. Das hat er keinem Engel mitgeteilt und im Alten Testament keinem Propheten. Aber erst mit dem Kommen des Herrn Jesus und dann ganz speziell mit dem Kommen des Heiligen Geistes wurde dieses Geheimnis geoffenbart und enthüllt. Dass Gott aus Gläubigen, aus den Heidenvölkern und aus dem jüdischen Volk ein neues himmlisches Volk macht. Und da ist es nun wichtig, dass man eben Israel und die Gemeinde nicht vermischt und verwechselt, sondern alles an seinem Platz stehen lässt. Und gerade eben diese Hunde in Philipper 3, diese bösen Arbeiter, diese Zerschneidung, die wollen Judentum und Christentum miteinander mischen und sie richten ein geistliches Chaos und großen geistlichen Schaden an. Und nun erklärt der Apostel Paulus, Philipper 3, Vers 3, wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottesdienst üben. Also wir haben durch die Bekehrung den Heiligen Geist bekommen. Und der Heilige Geist gibt uns die Kraft, Gott zu dienen. Das ist genau das, was der Herr Jesus in Johannes 4 der samaritischen Frau angekündigt hatte. Ich lese Johannes 4, Vers 23. Sie wollte wissen als Samariterin, muss man auf dem Berg Gerizim anbeten oder auf dem Berg Zion in Jerusalem? Und der Herr Jesus sagt ihr in Johannes 4, 23, also schon Vers 21, Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Vers 23, es kommt aber die Stunde oder die Epoche, die Periode und ist jetzt, da die wahrhaftigen Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Jetzt spricht der Herr Jesus über die wahrhaftigen Anbeter. Frage, gibt es unwahrhaftige Anbeter? Nein. Natürlich, wir machen den Kontrast wahr, falsch, ja? Aber es gibt in der Bibel den Kontrast zwischen wahr und nur Vorbild. Nicht wahr? Im Alten Testament hat Gott die Opfer eingesetzt, die Stiftshütte, den Tempel. Das waren alles Vorbilder, Hinweise auf Christus. Aber das Wahre, das Wirkliche, die Erfüllung davon, das sollte durch das Kommen des Herrn Jesus Wirklichkeit werden. Und so sagt der Herr Jesus, die wahrhaftigen Anbeter, das sind also die wirklichen Anbeter, auf die die Anbetung mit den Opfern im Tempel hingewiesen hatte, symbolisch. Und die wahrhaftigen Anbeter, die beten Gott an in Geist und Wahrheit. Die beten in der Kraft des Heiligen Geistes an. Und darum brauchen sie nicht mehr diese Gebetsbücher. Man muss mal in die Synagoge gehen auf Besuch. Ja? Das ist ja nicht, da geht man nicht ins Judentum rüber. Das ist ganz gut, wenn man das mal miterlebt. Wie geht ein Synagogengottesdienst? Wie funktioniert das? Oder man geht an die Klagemauer. Das wird verstanden als Synagoge unter freiem Himmel. Und immer versucht man, als Gruppe, eine Gruppe von 10 Männern zu haben. 10 ist ja die Mindestzahl, um eine Synagoge zu bilden, nach rabbinischer Lehre. Ich habe das auch schon erlebt, war ich an der Klagemauer. Dann ruft mir ein Ultraorthodoxer und sagt, ich solle kommen. Das waren noch nicht 10 Leute, der wollte einen Minyan bilden, die Mindestzahl, um dann eben als Synagoge da beten zu können. Dem Minyan bin ich nicht beigetreten. Aber ich will nur sagen, das ist eine Synagoge unter freiem Himmel. Und jetzt, wie beten die? Die brauchen immer ihre Gebetsbücher. Man muss die mal lesen, es gibt ja schöne Ausgaben nach Hebräisch, Deutsch. So schöne Gebete. Baruch ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Zum Beispiel, so beginnen viele Gebete. Gepriesen seist du, Herr, unser Gott, König der Welt. Und dann wird weiteres über Gott gesagt. Sehr schön. Aber die beten immer mit den Büchern. Warum? Weil sie den Geist Gottes nicht haben. Und wirklich anbeten kann man nur, wenn man den Heiligen Geist hat. Und darum brauchen wir keine Gebetsbücher. Das ist wirklich verbannt, dieser Unterschied. Wir sind so an diese Bücher gebunden. Wir brauchen das nicht. Wir beten ganz frei. Wir beten ganz frei an. Und in unseren Gebeten bildet eben das Opfer des Herrn Jesus am Kreuz so bildet wirklich ein Zentrum. Und das ist die Erfüllung von dem, was man früher an Tieropfern dargebracht hatte. Das war eben symbolische Anbetung. Aber das ist vorbei. Für uns, diese Symbolik, wir haben die Erfüllung und darum heißt es, wir sind die Beschneidung, die wir durch den Geist Gottes Gottesdienst darbringen und uns Christi Jesu rühmen. Warum steht hier nicht und uns Jesu Christi rühmen? Warum umgekehrt? Christus Jesus. Es ist wichtig, dass man immer wieder daran denkt beim Bibellesen. Christus ist das griechische Wort. Das Neue Testament wurde ja auf Griechisch geschrieben. Christus ist das griechische Wort für Hebräisch Messias. Das ist ein Titel. Und es hilft, wenn man immer wieder mal zurück übersetzt und so liest. Denn wir sind die Beschneidung und so weiter. Und uns des Messias Jesus rühmen. Wir kennen die Erfüllung von all den Verheißungen an die Väter, von den Propheten. Wir kennen den Messias. Und wir wissen, wer das ist. Das ist der Messias, Jesus. Und wir rühmen uns, dass wir ihn kennen. Und wir haben die Erfüllung. Wir brauchen nicht die Symbolik, die Gott nur einem Volk gegeben hatte, nämlich dem Volk Israel. Und dann sagt Paulus weiter, und wir vertrauen nicht auf Fleisch. Also auf das, was man eben hier auf Erden stolz sein könnte. Natürlich sagt er, wenn einer irgendwie da im Zusammenhang mit Judentum und Zugehörigkeit zum irdischen Volk stolz sein könnte, dann wäre er das. Und jetzt zählt er auf. Beschnitten am 8. Tag. Also genauso wie die Tora das sagt in 3. Mose 12. Alle jüdischen Jungs, die müssen beschnitten werden am 8. Tag nach der Geburt. Das ist dann nicht wie einer, der, sagen wir, mit 35 zum Judentum übertritt. Ja? Das ist dann eben nachträglich. Aber er kann sagen, ich bin wirklich am 8. Tag schon, wie das sein muss für einen jüdischen Jungen, beschnitten worden. Und dann sagt er weiter vom Geschlecht Israel. Also ich bin nicht einer, der aus irgendeinem Volk übergetreten ist zum Judentum. Und weiter sagt er, ich bin übrigens vom Stamm Benjamin. Er konnte also auch noch die genaue Abstammungslinie vorweisen, was die meisten Juden heute nicht mehr können. Es gibt gewisse Familien, die haben eine Tradition bewahrt. Die können sehr weit zurückgehen. Es gibt sogar solche, die können zurückgehen bis auf König David. Aber das sind ganz, ganz wenige. Und dann sagt er weiter, also ich bin aus dem Stamm Benjamin und Hebräer von Hebräern. Was bedeutet das? In Apostelgeschichte 6 bedeutet der Ausdruck Hebräer den Kontrast zu Hellenisten. Wir sehen, in der frühen Gemeinde in Jerusalem gab es eine Spannung zwischen den gläubigen Juden, die Hellenisten genannt wurden, und denen, die Hebräer genannt wurden. Die Hellenisten, das waren Juden mit griechischer Kultur als Hintergrund. Die kamen entweder aus dem Ausland, aus der Diaspora, oder sie konnten nicht mehr Hebräisch, lasen also die Bibel in der griechischen Übersetzung. Das waren Hellenisten. Aber die Hebräer, das sind wirklich die, die auch noch Hebräisch reden konnten. Und jetzt sagt Paulus, obwohl er ja im Ausland aufgewachsen ist, in der Diaspora, in Tarsus, nicht wahr, heutige Türkei, war seine Familie aber sehr speziell. Denn offensichtlich sprach man in der Familie von dem kleinen Saulus noch Hebräisch. Das war speziell für Juden im Ausland. Die meisten konnten nicht mehr Hebräisch. Und er sagt, ich bin Hebräer von Hebräern. Das heißt, von klein auf konnte ich Hebräisch reden. Und meine Eltern, beide, waren eben auch Hebräer. Die sprachen noch Hebräisch. Oh. Ja, das ist anders als orthodoxe Juden aus Amerika. Nicht wahr? Die kommen nach Israel in großen Scharen. Die haben auch viel Geld. Die können sich da Aufenthalt in teuren Hotels leisten. Während des Laubhüttenfests, sagen wir. Wenn man mit diesen Leuten ins Gespräch kommt und merkt, die können kein Hebräisch. Oder gibt es solche, die etwas können, aber mit so einem furchtbaren englischen Akzent. Ja, also da merkt man so, das sind keine Hebräer von Hebräern. Aber der Apostel Paulus war so einer. Und dann, was das Gesetz betrifft, ein Pharisäer. Also er war aus dieser ganz strengen Gruppierung, die Wert legte auf eine genaue Umsetzung der Gebote im Judentum. Und dann war er eben nicht nur irgendein Pharisäer, sondern er sagt, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Gemeinde. Dazu müssen wir aufschlagen in Galater 1, da beschreibt der Apostel Paulus seine steile Karriere, die er als jüdischer Jugendlicher erlebt hatte. Das war enorm. Er sagt in Galater 1, Vers 13, denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel im Judentum gehört, dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte und in dem Judentum zunahm über viele Altersgenossen in meinem Geschlecht, indem ich übermäßig ein Eiferer für meine väterlichen Überlieferungen war. Das war alles vor der Bekehrung. Also er war so eifrig für eine genaue rabbinische Interpretation des Alten Testaments nach pharisäischem Sinn, dass er der Überzeugung war, diese Juden, die jetzt an einen Messias Jesus glauben, die muss man bestrafen für diesen Abfall. Darum sagt er, was den Eifer betrifft, ein Verfolger der Versammlung, einer, der alles Abweichende auch gerecht bestrafen wollte. Und dann, was die Gerechtigkeit betrifft, die im Gesetz ist, tadellos erfunden. Oh. Wieder der reiche Jüngling, nicht wahr, in Markus 10. Der Jesus sagt, wie heißen die Gebote? Und dann zählt er sie auf. Dann sagt er, also, tu das. Und er sagt, das habe ich alles gemacht von meiner Jugend an. Das ist eine schlimme Sache, dass man die Interpretation so eingerichtet hat, dass einer das Gefühl hat, ich kann das. Ich kann das einhalten. Aber wenn man wirklich den Bibeltext nimmt, so wie er ist und wie er gemeint ist, dann merkt, da kommt keine durch die Masche. Ja, Jesus sagt ja in der Bergpredigt, in Matthäus 5, das Gebot, du sollst nicht töten, das ist nicht erst dann gebrochen, wenn man jemanden ermordet hat. Wirklich. sondern Hand aufs Herz, wer hat das nicht erlebt oder wenigstens in der Jugend einen Moment, wo er so wütend war und sagt, ich könnte dich umbringen. Das ist im Prinzip schon ganz klar das Gebot übertreten. Und der Jesus sagt aber noch deutlicher, er sagt, sogar wenn du sagst, du Dummkopf und jemanden mit Wörtern erniedrigst, dann hast du bereits im Grundsatz dieses Gebot gebrochen. Und du sollst nicht Ehe brechen. Dieses Gebot ist nicht erst dann gebrochen, wenn es in der Tat zu einem Ehebruch gekommen ist, durch außerehelichen Geschlechtsverkehr. Nein, schon allein, wenn das in Gedanken geschieht, eine andere Frau zu begehren, ist das bereits geschehen. Das beginnt nicht erst in der Tat, sondern in der Gedankenwelt. Und so muss man alle Gebote verstehen. Und da kommt keiner mehr durch. Aber eben, man hat das so eingerichtet, dass einer sich sagen konnte, was die Gerechtigkeit betrifft, im Gesetz ist, tadellos erfunden. Aber dann erklärt er, aber was irgend mir Gewinn war, wo ich mich etwas darauf einbilden konnte, das habe ich um des Messias willen. Jetzt habe ich Christus ersetzt durch Messias. Damit man wirklich versteht, was gemeint ist. Das habe ich um des Messias willen für Verlust geachtet. Ja, wahrlich, ich achte auch alles für Verlust wegen der Vortrefflichkeit der Erkenntnis des Messias Jesus, meines Herrn. Also er macht klar, jetzt habe ich den Messias gefunden und da habe ich endlich das Wirkliche, das Echte gefunden. Das war alles menschliche Einbildung, die ich früher hatte, aber das hat mir gar nichts gebracht vor Gott. Und jetzt achte ich das viel mehr für Verlust. Es geht mir gar nicht mehr um diese Dinge. Mir geht es nur noch um die Person des Messias Jesus. Und dann sagt er, meines Herrn. Und das zeigt diese ganz persönliche Beziehung zum Herrn Jesus, der für ihn das Größte, das Höchste und das Liebste geworden ist, das er nicht mehr hergibt. Und darum kann er sagen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Auch seine ganze Karriere war er bereit zu verlieren. Er war ja Schüler von Gamaliel. Das war wirklich einer der größten Rabbiner in der gesamten Geschichte des Judentums. Das ist ja auch einer der ganz großen Rabbiner im Talmud. Er kommt dort vor. Und Paulus war ein Schüler von ihm. Also der hätte aufsteigen können zu einer der größten Bekanntheiten des Judentums bis zum heutigen Tag. Und durch seine Bekehrung ist das alles abgeschnitten worden. Das ist Verlust. Das will ich gar nicht. Auf dass ich Christus gewinne. Das heißt, auf dass ich den Messias gewinne und in ihm erfunden werde. Dass man mich sieht als einer, der verbunden und eins gemacht ist mit ihm. Und jetzt habe ich nicht mehr meine Gerechtigkeit, die ich mir selber so aufgebaut habe, die aus dem Gesetz ist, sondern die durch den Glauben an Christus. Durch den Glauben an den Messias habe ich jetzt die Gerechtigkeit Gottes bekommen. Und das ist der Kontrast zu meiner Gerechtigkeit, die wir als Menschen so aufbauen, aber völlig subjektiv. Ja, jetzt machen wir Pause und dann fahren wir weiter mit den Versen danach. Wir sind stehen geblieben in Philipper 3, Vers 9. Es geht um den Kontrast Gottes Gerechtigkeit, meine oder unsere Gerechtigkeit. Dazu ein Vers aus dem Propheten Jesaja. Und da hört man prophetisch gerade die Stimme aus Israel in der Endzeit. Jesaja 64, Israel, das sich in der Zukunft als schuldig vor Gott erkennt. Und da steht in Jesaja 64, Vers 5 in der Mitte, oder schon Vers 5 am Anfang, du kommst dem entgegen, der Freude daran hat, Gerechtigkeit zu üben, denen, die auf deinen Wegen deiner gedenken. Siehe, du ergrimmtest und wir haben gesündigt. Darin sind wir schon lange. So lass uns gerettet werden Und wir allesamt sind dem Unreinen gleich geworden und alle unsere Gerechtigkeiten gleich einem unflätigen Kleid. Und wir verwelken allesamt wie ein Blatt und unsere Missetaten raffen uns dahin wie der Wind. Es geht mir um diesen Ausdruck in Vers 6. Alle unsere Gerechtigkeiten gleich einem unflätigen Kleid. Es steht nicht Ungerechtigkeiten, sondern alle unsere Gerechtigkeiten gleich einem unflätigen Kleid. Also das, was wir als unsere Gerechtigkeit angeschaut haben, das merken wir, ist, wie man auf Berndeutsch sagt, ein dreckige Hudle. Ja? Unflätiges Kleid. Das ist wie ein dreckige Hudle. Und das ist genau das, was der Apostel Paulus eben bei sich erkannt hat. Indem ich nicht mehr meine Gerechtigkeit habe, die eigentlich vor Gott eben ein unflätiges Kleid ist, sondern die Gerechtigkeit durch den Glauben an Christus, an den Messias. Die Gerechtigkeit, die aus Gott kommt. Und die bekommt man nur durch den Glauben an den Herrn Jesus. Und dann Vers 10, um ihn zu erkennen. Jetzt geht es ihm nur noch darum, den Herrn Jesus, den Messias, noch besser zu erkennen. Er sagt ja schon Vers 7, aber was irgend mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet. Und dann sagt er in Vers 8, wegen der Vortrefflichkeit, wörtlich wegen des Übertreffenden der Erkenntnis Christi Jesu. Jetzt möchte er ihn in einem Prozess immer mehr erkennen, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung, also das, was da an Gottes Kraft zur Auswirkung kam, als der Herr Jesus nach diesen 3 Tagen im Grab auferweckt worden ist. Und das ist ja die Grundlage für das neue Leben. Die Auferstehung aus den Toten war der Beweis, dass Gott das Opfer des Messias angenommen hat. Gott hat damit bestätigt, dass Golgatha 100% gültig ist. Also die Kraft seiner Auferstehung und dann die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Das ist hier sogar ein Partizip im Griechischen, seinem Tod gleichgestaltet werdend. Merkt man, das ist ein Prozess. Und das bedeutet nicht, dass er eben als Märtyrer immer mehr leiden möchte, sondern hier hat es den Sinn, dass er innerlich immer mehr in Übereinstimmung kommen möchte mit dem Herrn Jesus und mit dem, was er in seinem Sterben erleiden musste. Dass Golgatha immer größer und tiefer wird für ihn und sein Leben prägt. Und dann kommt die Aussage, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Die alte Elberfelder und wahrscheinlich auch die CSV 2004, diese Sand der Revision, die sehr zu empfehlen ist, hat hier in der Fußnote eigentlich Aus- oder Herausauferstehung. Nicht wahr? Alle Menschen werden auferstehen, die Gerechten und die Ungerechten. Aber es gibt eine Herausauferstehung. Das bedeutet, die, die an Jesus Christus glauben als ihren Erlöser, die werden nicht zum gleichen Moment auferstehen wie die, die auferstehen werden zum ewigen Gericht. Die Bibel unterscheidet zwischen einer ersten Auferstehung und einer zweiten Auferstehung zum Gericht. Die erste Auferstehung, das ist die Auferstehung zum Leben. Und die hat verschiedene Phasen. Die erste Phase war die Auferstehung des Herrn Jesus. Darum wird er in 1. Korinther 15 in dem Auferstehungskapitel genannt, Christus der Erstling aus den Toten. Und dann die zweite Phase wird sein bei der Entrückung der Gemeinde. Wenn der Herr Jesus kommt, um die Gemeinde von dieser Erde wegzunehmen, bevor die Gerichte toben, dann werden alle Gläubigen der Gemeinde, übrigens auch aus dem Alten Testament, werden dann auferstehen, in Erfüllung von Hebräer 11 am Schluss, wo gesagt wird von den alttestamentlich Gläubigen, dass sie nicht ohne uns, Choris, im Griechischen wörtlich nicht getrennt von uns, vollendet würden. Die Vollendung ist, wenn sie auch den Auferstehungskörper wiederkommen, bekommen. Jetzt sind ihre Geister und Seelen im Himmel, aber dann werden sie vollendet werden, aber nicht ohne uns. Das heißt, die werden alle auferstehen bei der Entrückung der Gemeinde. Aber, sagt uns Offenbarung 20, wenn der Herr Jesus dann mit allen Heiligen gekommen sein wird, als König der Welt und das tausendjährige Reich aufrichtet, da am Anfang des tausendjährigen Reiches werden auch noch die Märtyrer aus der Zeit nach der Entrückung, die werden dann auch noch auferstehen. Und auch das gehört zur ersten Auferstehung. Alle diese verschiedenen Phasen, aber die übrigen Toten, die bleiben im Grab. Und die Verlorenen werden erst auferweckt nach dem tausendjährigen Reich, wie das beschrieben ist in Offenbarung 20, letzter Abschnitt. Sie werden vor dem großen weißen Thron erscheinen, gerichtet werden nach ihren Werken und dann in den Feuersee geworfen. Und darum ist die Auferstehung zum Leben, das ist eine Herausauferstehung. Und das erwartet der Apostel Paulus. Und wenn er sagt, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge, bedeutet das, dass er nicht ganz sicher ist, ob er dahin kommt. Nein, er hat die völlige Heilsgewissheit. Römer 8, Vers 1. Also ist keinerlei Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Und dann am Schluss von Römer 8, 37, 38, 39, da erklärt er, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Leben noch Tod und so weiter uns je zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nein, das ist keine Frage. Die Heilsgewissheit ist eine hundertprozentige Sicherheit für den Erlösten. Aber der Weg dorthin, wir wissen nicht, was vor uns ist, was alles noch kommen wird, wie der Herr unseren Weg ganz individuell führen wird. Und das wusste der Apostel Paulus auch nicht so. Und darum sagt er, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge. Aber das ist das Endziel, dass er dann schließlich zu dieser Herausauferstehung gelangt. Falls er natürlich nicht zur letzten Generation gehören würde. Ich meine, in 1. Thessalonicher 4, Vers 13 und folgende, wenn Paulus über die Entrückung spricht, dann sagt er, nein, ihr müsst euch keine Sorgen machen für die, die schon entschlafen sind im Glauben. Die werden nicht einen Nachteil haben. Die werden nämlich zuerst auferstehen und danach wir, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, werden dann mit ihnen zusammen entrückt werden, dem Herrn entgegen in die Luft. Da sagt er wir. Ja, warum sagt er da wir? Hatte Paulus erwartet, dass er die Entrückung noch erlebt? Ja, hier im Philipperbrief sagt er, ob ich auf irgendeine Weise hingelangen möge zur Herausauferstehung. In 1. Thessalonicher 4 macht er sich eins mit denen, die leben, hier auf Erden. Im Kontrast zu denen, die bereits verstorben waren. Zum Beispiel in Thessalonich. Und darum sagt er, also die verstorben sind, die werden auferweckt werden. Und danach wir, also die Generation, die dann noch lebt, wir werden dann auch entrückt werden, zusammen mit den auferweckten Gläubigen und so alle dem Herrn entgegengehen in die Luft und immer bei ihm sein. Aber eben wie der Weg genau aussehen sollte, das war nicht klar und darum sagt er, ob ich auf irgendeine Weise durch all die Umstände und Mühen hindurch zu diesem Ziel komme. Und dann sagt er Vers 12, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Nein, ich bin noch nicht dort. Er hat es noch nicht in der Hand, ja? Und vollendet ist er auch noch nicht. Und das ist ein wichtiger Ausdruck, vollendet oder zur Vollkommenheit gebracht werden. Das ist in Hebräer 11 am Schluss eben genau der Ausdruck für die Auferstehung und den Auferstehungsleib bekommen. Das hatte er noch nicht. Das lag noch vor ihm. Aber es war für ihn klar, das ist nun nicht ein Spaziergang. Er sagt, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge. Also er vergleicht sich mit den Sportlern in der Arena. Ob das jetzt Rennen ist in der Rennbahn oder Pferderennen. Philippe heißt ja Pferdeliebhaber. Und ausgerechnet den Pferdeliebhabern schreibt er, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge. Und in Vers 14 wird das nochmals umschrieben, vergessend, was da hinten, um mich ausstrecken nach dem, was vorne ist, jage ich das Ziel anschauend hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Wieder Christus zuerst in dem Messias Jesus. Es geht immer noch um den Gedanken, wir sind die Beschneidung. Wir müssen nicht noch irgendwie etwas vollenden und jetzt eben endlich mal ins Judentum übertreten, damit wir dann so richtige Gläubige sind. Nein, wir haben alles. Und wir haben den Herrn Jesus. Wir erkennen ihn und er ist unser Ziel. Das Ziel anschauend, das bedeutet eben auf den Herrn Jesus sehen, der in der Herrlichkeit ist, am Ziel angelangt. Als Auferstandener ist er im Himmel, zu Rechten Gottes. Das ist das Ziel, das wir quasi fixieren. Und interessant ist ja Folgendes, in Hebräer 12, Vers 2, wo es heißt, hinschauend auf Jesum, den Anfänger und Vollender des Glaubens, so soll man in der Rennbahn springen. Das Wort, das der Apostel Paulus benutzt für hinschauen, heißt ganz wörtlich im Griechischen wegschauend. Wegschauend auf Jesus. Wie geht das? Alle übersetzen doch mit hinschauend. Natürlich muss man auch. Denn das Wort wegschauen im Griechischen ist das Wort, um zu sagen, auf einen Punkt fixiert hinschauen. Das heißt, wegschauen von allem anderen. Das ist die Bedeutung. Wegschauen auf Jesus von allem anderen. Das andere ist bedeutungslos neben ihm. Und auch hier haben wir eben diesen Gedanken, das Ziel anschauend jage ich hin und gehe zu dem Kampfpreis. Dem Kampfpreis entgegen. Also, ich komme nochmals auf Vers 12 zurück. Er hat es noch nicht ergriffen, er ist noch nicht am Ziel. Jagt aber hin, ob ich es auch ergreifen möge. Und jetzt ein schönes Wortspiel. Ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich möchte es ergreifen. Aber es ist doch etwas, mit, das schon in der Gegenwart da ist. Ich bin nämlich von dem Messias Jesus ergriffen. Er hat mich in der Hand. Ich habe das Ziel noch nicht in der Hand, aber er hat mich in der Hand. Und das lässt uns natürlich nochmals denken an Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren ewiglich und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Er hat uns in seiner Hand, wir sind von ihm ergriffen. Das ist die Sicherheit. Aber wir haben keine Sicherheit, keine Garantie und was kommt auf uns zu, eben für uns bleibt, ob ich auf irgendeine Weise dahin gelangen möge. Wir kennen nicht, was alles auf unserem Weg noch kommen wird. Aber eines wissen wir, das Ziel ist klar. Und weil wir von ihm ergriffen sind und gehalten sind, werden wir das Ziel auch bestimmt erreichen. Vers 13. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, vergessen, was da hinten. Oh, denken manche. Also nie mehr denken an all das, was ich falsch gemacht habe in meinem Leben. Aber im Zusammenhang von Philipper 3 geht es weniger um dieses Thema, sondern es geht darum, der Apostel Paulus konnte sagen, am achten Tag beschnitten. Meine Eltern konnten beide Hebräisch und ich konnte auch schon als Baby Hebräisch sprechen. Und ich bin als Pharisäer aufgewachsen, eben sogar auferzogen von dem großen Rabbi Gamaliel, vergessend, was da hinten ist. All das, wo er darauf stolz hätte sein können, menschlich gesprochen, das hat er alles quasi hinter sich gelassen. Das interessiert ihn gar nicht mehr. Es ist nämlich eine Gefahr, wenn wir zu stark vergessen, was uns Gott alles vergeben hat, dann kann uns das dazu führen, dass wir Mühe haben, anderen zu vergeben. Erst wenn wir uns bewusst werden, wie viel der Herr uns vergeben hat, dann können wir auch besser vergeben, anderen gegenüber. Und der Apostel Petrus sagt in 2. Petrus 1, von solchen, die blind geworden sind und kurzsichtig, geistlicherweise, sagt er, die haben die Reinigung ihrer früheren Sünden vergessen. Also wir müssen immer wieder zurückdenken an die Bekehrung und auch alles, was der Herr uns nach der Bekehrung vergeben hat. Und das macht uns dann auch eben vergebungsbereit anderen Menschen gegenüber. Und es zeigt uns, es ist alles Gnade. Wir können gar nicht stolz sein auf uns. Aber eben in dem Herrn Jesus haben wir alles. Und wir sind ergriffen von ihm. Das heißt eben, einerseits hält er uns und andererseits heißt es eben ergriffen. Ich bin überwältigt von ihm, bedeutet das. Das ist ein Doppelsinn, ja? Und jetzt Vers 15. So viele nun vollkommen sind, lasst uns also gesinnt sein. Aber jetzt hat er doch gerade gesagt, er sei noch nicht vollendet. Und jetzt spricht er von solchen, die schon vollkommen sind. Es ist so, das Wort für vollkommen im Griechischen bedeutet auch erwachsen. Also das normale Wort für Erwachsene auf Griechisch heißt solche, die das Ziel erreicht haben, solche, die vollkommen sind oder vollendet sind. Und hier bedeutet es eben, die, die im Glauben erwachsen geworden sind, nicht mehr Babys sind, wie die Korinther. Paulus sagt in 1. Korinther 3, als ich zu euch kam, ich konnte euch keine feste Speise geben. Ihr brauchtet immer noch Muttermilch. Aber hier sagt er, so viele nun vollkommen sind, also im Glauben reif geworden sind, gewachsen sind. In Hebräer 6 am Schluss wird erklärt, Hebräer 5 am Schluss wird erklärt, dass die, die vollkommen sind, und das bedeutet, die, die erwachsen sind, haben geübte Sinne zur Unterscheidung sowohl des Guten als auch des Bösen. Das sind die gereiften Christen. So viele nun vollkommen sind, lasst uns also gesinnt sein. Diese Gesinnung, wie der Apostel Paulus sie hatte und jetzt gerade beschrieben hatte. Und dann sagt er, und wenn ihr etwas anders gesinnt seid, also wenn ihr noch nicht so weit seid, diese klare Sicht zu haben, wie er sie da gezeigt und vorgestellt hat, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Schön, wir sind in der Schule und wir wissen, der Herr wirkt und er lässt uns Fortschritte machen. Und dann nochmals so ermutigend, doch wozu wir gelangt sind, lasst uns in denselben Fußstapfen wandeln. Also das ist nicht die Ausdrucksweise des Apostels, der befiehlt, wie zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 8, da sagt er, ich will nun, dass die Männer. Und das Wort Bulomai ist ganz stark. Das ist der apostolisch erklärte Wille Gottes. Im Hebräerbrief, da hat der Apostel Paulus ja sich an Juden, Christen gerichtet. Und er war ja nicht ein Apostel der Juden, sondern Apostel der Heiden. Und darum ist die Ausdrucksweise im Hebräerbrief, man kann gut beweisen, dass Paulus den Hebräerbrief geschrieben hat, da sagt der Apostel Paulus immer wieder, lasst uns, lasst uns, lasst uns. Das ist nicht die Sprache des Apostels in Autorität, sondern des Lehrers, der die Mitgläubigen ermutigt, diesen Weg zu gehen. Lasst uns in denselben Fußstapfen wandeln. Vers 17. Seid zusammen meine Nachahmer. Auch da macht er Mut, eben sein Beispiel zu kopieren. Meine Nachahmer, Brüder, aber natürlich fügt er hinzu, ihr müsst nicht nur mich nachahmen, sondern einfach alle Gläubigen, die so diesen Weg entschieden gehen. Und seht hin auf die, welche also wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wir haben doch dreimal gehabt, seht in Vers 2. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Wir müssen ganz klar sehen, wer sind die Gefährlichen. Aber wir müssen auch sehen, welche sind die, die uns ein Vorbild sind, die wir nachahmen sollen. Und darum sagt er, seht hin auf die, welche also wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Und dann muss er wieder sagen, es gibt so vieles andere. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Da geht es wieder um solche, die als Hunde, als böse Arbeiter beschrieben worden sind. Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ende in ihrer Schande ist. Die auf das Irdische sinnen, die auch gar nicht verstanden haben, was ist Christentum. Es geht um ein himmlisches Volk mit himmlischen Segnungen, mit einer himmlischen Berufung. Und darum betont er, denn unser Bürgertum, und das unser ist in Griechen betont, unser Bürgertum ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten, als Retter. Ja, wieso erwarten wir ihn als Retter? Nun, er hat uns errettet durch seinen Tod. Aber wenn er wiederkommt, errettet er uns durch sein Leben, indem er uns von der Erde wegnimmt und bewahrt vor den kommenden Gerichten. Genau das wird in Römer 5 gelehrt. Können wir das aufschlagen? Römer 5, Vers 10. Denn wenn wir, da wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, vielmehr werden wir, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Also durch seinen Tod sind wir errettet worden vor der Verdammnis. Aber durch sein Leben werden wir gerettet werden, wenn der Herr Jesus als der Auferstandene zurückkommen wird, um uns zu sich in die Herrlichkeit zu entrücken. Darum sagt der Apostel Paulus in 1. Thessalonicher 1, Vers 10, Jesus, der uns rettet vor dem kommenden Zorn. Dieser kommende Zorn, der in Offenbarung 6 bis 19 beschrieben wird, der über diese Welt kommen wird, vor dem wird die Gemeinde gerettet. Durch das Kommen des Herrn Jesus. Und darum steht auch in Offenbarung 3, Vers 10, als Verheißung an Philadelphia, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, so werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen Erdkreis, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald. Also, der Jesus wird uns sogar nicht nur vor dem kommenden Zorn retten, sondern auch vor der Stunde der Versuchung, wenn der Antichrist, beschrieben im ersten Siegel in Offenbarung 6, der Reiter auf dem weißen Pferd, wenn er kommen wird, der größte Verführer, dann beginnt die Stunde der Versuchung und vor dieser Stunde wird der Herr die Erlösten der Gemeinde bewahren. Nun hat es natürlich noch etwas Besonderes auf sich, wenn Paulus den Philippern sagt, unser Bürgertum ist in den Himmeln. Denn Philippi war ja eine ganz besondere Stadt im Römischen Reich, die war steuerbefreit. Man hatte dort besonders Veteranen der römischen Legion angesiedelt. Und die waren so im Allgemeinen wohl schon der Meinung, dass sie etwas Spezielles waren. Und nun muss der Apostel Paulus diesen Leuten sagen, unser Bürgertum ist in den Himmeln. Nicht wahr? Wenn man in einer steuerbefreiten Stadt wohnt, dann hat man schon die Gefahr, sich sehr an das Irdische zu binden. Schon mit Steuern, ja? Muss man aufpassen. Aber so noch mehr, und er betonte, unser Bürgertum in den Himmeln. Also es geht nicht um das römische Bürgerrecht und dann noch diese Sonderregelung für Philippi, sondern wir müssen an das Himmlische denken. Wir sind ein himmlisches Volk, jetzt noch auf Erden, aber wir sollen eine himmlische Gesinnung eben offenbaren. Das bedeutet eben nicht, dass wir abgehoben leben. Das ist ja gerade im Epheserbrief so interessant. Das ist ja der Brief, der zeigt, die Gemeinde ist vor Grundlegung der Welt, von Ewigkeit her, Gottes Ratschluss gewesen. Gott hat uns gesehen und hat uns aufgrund seiner Vorkenntnis auserwählt und zuvor bestimmt, seine Kinder zu sein. Und da wird gesagt, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Und da könnte jemand denken, also Christentum, das ist so irgendwie mystisch abgehoben. Und genau im Epheserbrief wird so ausführlich gesprochen über wahre Ehe. Epheser 5. Da kann ein Mann nicht ein Tyrann sein, wenn er seine Frau so liebt, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. Sie nährt und pflegt. Da muss man mit beiden Beinen auf der Erde stehen. Sonst kann man kein vernünftiges Eheleben führen. Und vernünftig, das ist zu wenig. Ein solches hingebungsvolles Leben. Und dann wird auch gezeigt, wie die Frau den Mann als Haupt achten soll und so weiter. Aber das ist ja alles nicht mehr so schwierig, wenn der Mann die Frau auch wirklich liebt. Ja gut, die Frau muss den Mann auch lieben. Nur wird das nicht gesagt. Es wird ja nur an einer Stelle so speziell als Befehl gesagt, dass die Frauen unterwiesen werden sollen, die Männer zu lieben, Titus 2. Aber bei den Männern wird es mehr gesagt. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Frau von ihrer Natur her es leichter hat, sich hinzugeben. Das liegt auch mehr in der Natur. Und der Mann, also gerade vor kurzem hat mir einer erklärt, also er hat so viele Bücher gelesen während dem Honeymoon und er hoffe, dass er seine Frau nicht vernachlässigt hat. Ja, ich hoffe das auch. Hat nachher gleich noch mit der jungen Frau gesprochen und die hat gesagt, ja, sie hat das gar nicht so realisiert. Wahrscheinlich hat er das gemacht, während sie geduscht hat. Aber ja gut, wie auch immer. Wahres Christsein zeigt sich in einer glücklichen Ehe, wo beide sich wirklich hingeben und wissen, wo ihre Gefahren sind, wo sie besonders achten müssen. Dann geht es weiter in Epheser 6. Ihr Kinder, gehorchet euren Eltern als dem Herrn. Ja, also das zeigt sich auch in der Familie, wie Kinder, gläubige Kinder eben sich wirklich sagen, das ist Gottes Wille, dass ich auf meine Eltern höre. Und dann wird gesprochen über Sklaven. Also im heutigen Wortgebrauch wären das die Angestellten, wie die sich verhalten sollen, auch gegenüber ungerechten Herren, Chefs. Nicht mit Augendienerei. Und dann wird auch erklärt, und jetzt solche, die eben Angestellte haben, die Herren werden auch ganz klar angewiesen, wie sie sich eben verhalten sollen ihren Arbeitern gegenüber. Also nichts von abgehoben. Die himmlische Gesinnung zeigt sich eben gerade in einem im konkreten Leben hier auf der Erde, in den ganz natürlichen Beziehungen der Familie, der Arbeit und so weiter. Ja, und so gilt das eben auch für die Philipper. Unser Bürgertum ist im Himmel, aber das bedeutet nicht abgehoben leben. Und dann wird gesagt, der Herr Jesus kommt als Heiland, er wird unseren Leib der Niedrigkeit. Das heißt also, unser Körper ist jetzt noch nicht vollendet, darum können wir noch krank werden als Gläubige. So ein Unsinn, zu sagen, die Gläubigen müssten nicht mehr krank werden. Römer 8 sagt ja, wir erwarten die Erlösung des Leibes als etwas Zukünftiges. Aber der Tag kommt und dann werden wir nie mehr krank werden. Und der Körper wird vollkommen sein. Dieser Leib der Niedrigkeit wird umgestaltet werden. Und da sehen wir, der Auferstehungskörper. Das wird in der Substanz der gleiche Körper sein, den wir schon jetzt haben. Gott wird diesen Körper auferwecken, beziehungsweise bei denen, die noch leben bei der Entrückung, diesen Körper, den wir jetzt haben, umwandeln. Das zeigt uns, wie für Gott eben alles wichtig ist, Körper, Seele und Geist. So wird dieser Leib der Niedrigkeit, der eben noch krank werden kann und Schwächen hat, und auch gewisse ästhetische Fehler, ja, das wissen, das weiß jeder sogar noch besser manchmal als die Umwelt, denn man sieht bei sich selber gewisse Fehler, die andere gar nicht sehen würden. Komisch. Ja, aber das ist eben der Leib der Niedrigkeit und der wird dann umgestaltet zur Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Wir werden eben Jesus als auferstandenen Menschen gleichen, so wie er in den Evangelien beschrieben wird nach seiner Auferstehung. Und das wird alles geschehen nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Das ist diese wirksame Kraft Gottes, die eben Leben aus dem Tod schaffen kann. Und jetzt gehen wir gleich weiter. Daher, sehen wir, das schließt an diesen Gedanken an. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, also stehet fest im Herrn, Geliebte. Also diese Erwartung, dass der Herr Jesus kommt, das hilft uns eben im Glauben jetzt hier festzustehen und nicht zu wackeln. Steht fest im Herrn, Geliebte. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich. Das war ein Effekt, nicht wahr? Man muss sich das eben ganz konkret ja jetzt vorstellen. Der Philipperbrief wurde gesandt nach Philippi von Rom aus und dann wird er in der Gemeinde zum ersten Mal verlesen. Alle hören zu. Übrigens, meine Brüder, freut euch in dem Herrn. Sich vorstellen, da diese Schwestern, die waren auch da, oder? Und dann seht auf die Hunde. Ach so, er spricht nicht von uns, ja. Und seid zusammen meine Nachahmer. Und nochmals, daher meine geliebten Brüder, meine Freude und Krone. Steht fest im Herrn, die Evodia. Ermahne ich. Und die Syntyche denkt, ah, die Evodia, natürlich, habe ich mir eben schon immer gedacht, dass die ermahnt werden muss. Und die Syntyche ermahne ich, einerlei gesinnt zu sein im Herrn. Da waren also zwei Schwestern, die hatten ein echtes Problem miteinander. Und da werden sie aufgerufen zu Einheit. Ich war in Kapitel 1, in Kapitel 2 und auch in Kapitel 3 ist das dieser Gedanke des einerlei Gesinntseins immer wieder gekommen und ist plötzlich auf zwei konkrete Personen. Immer einfach, wenn es so allgemein ist, ja, alle sollen gleichgesinnt sein und plötzlich, jetzt zwei haben ein konkretes Problem. Ermahne ich, einerlei gesinnt zu sein. Ja, ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, stehe ihnen bei, die an dem Evangelium mit mir gekämpft haben. Auch mit Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Oh, jetzt wird hier offensichtlich der Überbringer des Briefes, Epaphroditus, aufgerufen, er soll seelsorgerlich diesen beiden Schwestern da helfen. Ja gut, wenn der Apostel Paulus das sagt, dann können die nicht sagen, also mit Epaphras spreche ich nicht. Über diese Probleme, sonst schon, ja. Aber so schön, mein treuer Mitknecht, er wird eben empfohlen, stehe ihnen bei. Und dann wird auch gleich gesagt, ich vergesse gar nicht, was diese Schwestern alles Gutes gemacht haben. Die waren in der Evangelisation mit Aufgaben mit beteiligt, die haben mitgekämpft am Evangelium. Mit dem Apostel Paulus und auch noch mit Clemens zusammen. Schön. Clemens heißt auf Lateinisch der Milde, der Gütige. Und wenn die so ein Problem hatten, hatten sie wahrscheinlich auch ein Problem mit Milde und Güte, ja? Und da erinnert er sich noch an diesen einzelnen Mitarbeiter Clemens. So ein schöner Name, ja? Der Milde, der nicht so hart ist gegen die anderen. Und meinen übrigen Mitarbeitern, und da wird betont, deren Namen im Buch des Lebens sind. Wenn man allen Stellen nachgeht über das Buch des Lebens, es gibt ja auf Sermon Online einen Vortrag von mir nur zu diesem Thema, allerdings auf Schweizerdeutsch, und ein hochdeutscher Vortrag sollte eigentlich mal noch kommen. Dann kommt man zu dem Schluss, Gott hat alle Menschen bei der Erschaffung der Welt eingeschrieben ins Buch des Lebens, weil Gott das Leben für alle will. Aber wenn ein Mensch sich zu Lebzeiten, wo Gott ihm Gnadenzeit gibt, sich nicht bekehrt, wird er schließlich aus diesem Buch gelöscht werden. Man wird nicht bei der Bekehrung eingeschrieben. Oft wird ja als Beweistext gebracht, Man wird bei der Bekehrung angeschrieben, weil der Herr Jesus in Lukas 10 seinen Jüngern sagt, freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertan sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Ja, die sollen sich darüber freuen. Das wird doch gar nicht gesagt, wann sie eingeschrieben wurden. Und David sagt ja schon im Psalm 139, er beschreibt sich als Embryo im Mutterleib. Und da sagt er, meine Lebenstage waren eingeschrieben in dein Buch. Bevor irgendeiner dieser Tage da war. Also Gott hat alle eingeschrieben. Und diejenigen, die sich bekehrt haben, die dürfen sich jetzt freuen. Mein Name steht immer noch in dem Buch und ich werde nie aus diesem Buch ausgelöscht werden. Das ist so schön. Im Buch des Lebens. Und dann kommt es wieder. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Keiner kann sagen, Paulus, ja, du kannst gut reden von Freude, wenn du solche Nöte hättest wie wir. Nein, die Philipper konnten sagen, wir sind da in dieser tollen Stadt, steuerbefreit, es geht uns gut und der Apostel Paulus ist im Gefängnis und er muss uns sagen, freut euch in dem Herrn. Nochmals, freut euch in dem Herrn. Aber eben nicht einfach freut euch. Dann wäre die Freude abhängig von den Umständen. Freut euch in dem Herrn. Er muss alles ausmachen. Alles andere wollen wir vergessen und nicht stolz sein auf das, was man menschlich stolz sein könnte. Alles vergessen, was da hinten ist. Wir wollen uns einfach eben an dem Herrn Jesus freuen. Nochmals, diese Vortrefflichkeit der Erkenntnis Christi Jesu. Philipper 3, Vers 8. Das ist die Basis, um sich dann im Herrn zu freuen. Und dann sagt er, lasst eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Ja, dieses Wort Gelindigkeit ist natürlich nochmals eine Anspielung auf Clemens. Vorhin. Und übrigens nicht nur Evodia, der sind Tüche gegenüber und umgekehrt, sondern allen Menschen. Und da sind auch unsere ungläubigen Nachbarn gemeint. Und die Ungläubigen auf der Arbeit. Und überhaupt, unsere Nächsten sind ja nicht nur die, die gerade neben uns wohnen. In Lukas 10 hat doch einer gefragt, wer ist mein Nächster? Und dann erzählt der Herr Jesus dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Um klarzumachen, wer war da der Nächste, ja? Und das Interessante ist, der Samariter und der unter die Räuber gefallene Jude, das waren keine Nachbarn. Und die waren auch nicht vom gleichen Volk. Einer war Samariter, der andere war Jude. Und die sind nur einfach so, menschlich gesprochen, zufällig da zusammengetroffen. Die Wege haben sich gekreuzt. Ja, da ist mein Nächster. Auch da, wo ich menschlich gesprochen zufällig den Weg kreuze, da ist mein Nächster. Also, lasst eure Gelindigkeit oder Nachgiebigkeit milde kund werden allen Menschen. Der Herr ist nahe. Vom Griechischen her kann man nicht bestimmen, ob das bedeutet, der Herr ist nahe bei uns oder der Herr wird bald kommen. Aber beides ist wahr. Der Herr ist nahe, ganz nahe bei uns, aber er wird auch eben bald kommen. Das dürfen wir wissen. Für die Philipper hat es speziell die Bedeutung, der Herr ist ganz nahe bei uns. Seine Hilfe bei uns, um uns eben auch zu helfen, so gelinde mit den Menschen sein zu können. Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Ich habe speziell angemerkt, in allem. Also alle Themen, die uns beunruhigen, sollen wir Gott sagen, im Gebet, im Flehen, das ist ganz intensiv beten, aber nicht vergessen, gleichzeitig auch schon danken. Wir sollen alle unsere Anliegen Gott sagen. Das bedeutet nicht, dass Gott uns alles geben muss, warum wir beten. Aber es ist ganz wichtig, dass wir alles Gott sagen. Und dann haben wir eine Verheißung, Vers 7, nicht, dass Gott alle Wünsche erfüllt, aber der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also wir haben die Zusage, dass Gott uns seinen Frieden ins Herz gibt und dieser Friede bewirkt, dass unsere unruhigen Gedanken wieder ruhig werden können. Und das ist ganz im Sinn von einem wunderbaren Psalm, den ich wiederholt an Beerdigungen auch zitiert habe. Gerade in Fällen, wo man ganz aufgewühlt sein kann, ist das ein herrlicher Vers. Das steht in Psalm 94, Vers 19. Bei der Menge meiner Gedanken in meinem Innern erfüllten deine Tröstungen meine Seele mit Wonne. Eben die Gedanken können dann plötzlich irgendwie wie selbstständig werden und spulen, aber der Friede Gottes wird unsere Gedankenwelt bewahren in dem Messias Jesus, in der Person des Herrn Jesus Christus. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, dieses erwäget. Eine wunderbare Liste, um sich Gedanken zu machen, womit soll ich mich zum Beispiel beschäftigen? Also immer wieder muss es sein, dass man jetzt einen DVD ansieht. Aber könnte ich mal den DVD so durch einen biblischen Test durchlassen? Alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was lieblich ist, alles, was wohllautet, wenn es irgendeine Tugend, wenn es irgendein Lob gibt, dies erwäget. Welche Art von Musik höre ich? Alles, was wahr, alles, was würdig, alles, was gerecht. Nochmals, die ganze Liste durch, die Checkliste durch. Das hilft so, um Dinge geistlich beurteilen zu können. Und dann wird weiter gesagt, das sollen wir erwägen, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, dieses tut. Das setzt praktisch um und jetzt gibt es eine Verheißung. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Das ist nicht das gleiche wie in Römer 8, wo der Apostel Paulus sagt, wenn Gott für uns ist, wer wird wider uns sein? Gott ist für alle Erlösten. Weil er den Herrn Jesus gegeben hat als Opfer, ist Gott für uns. Aber dass Gott mit uns ist, da braucht es noch etwas dazu. In 2. Chroniker 15 sagt ein Prophet, wenn ihr mit dem Herrn seid, wird der Herr mit euch sein. Da geht es um unser praktisches Leben. Wenn wir wirklich uns zum Herrn stellen und mit ihm den Weg auch konkret gehen, dann ist der Gott des Friedens mit euch, uns. Er stellt sich zu uns. Gott ist für die Gläubigen, das ist klar. Aber ob er mit uns ist, das ist eine Frage. Vers 10, ich habe mich aber im Herrn sehr gefreut, dass ihr endlich einmal wieder aufgelebt seid, an mich zu denken. Wiewohl ihr auch meiner gedachtet, aber ihr hattet keine Gelegenheit. Nicht, dass ich dies des Mangels halber sage, denn ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Ihr sagt, ich habe mich gefreut, dass ich von euch eine Gabe bekommen habe als Missionar. Und er sagt das nicht einfach, weil er eben da gerne etwas haben wollte und weil er Mangel hatte. Er sagt vielmehr, ich habe gelernt, worin ich bin, mich zu begnügen. Ich weiß sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern. Sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Beides ist schwierig. Zu wenig zu haben, zu viel zu haben. Wir wissen um unsere Gefahren, dass wir zu viel haben. Das macht dick, feiß, ich meine im geistlichen Sinn, vielleicht auch im praktischen, aber im geistlichen Sinn macht das eben so träge und es zerstört den Eifer für den Herrn. Das ist schwierig. Und der Apostel Paulus sagt, ich habe gelernt, mit beidem umzugehen. Und da sagt er, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Das ist nicht ein Spruch, um zu sagen, ja, ich kann alles. Mit dem Herrn haben wir Power. Ja, nein, das hat nichts zu tun mit Power Evangelism, sondern das heißt, der Kontext macht klar, das heißt, ich kann dem Herrn treu sein, auch wenn ich zu viel habe, und ich bin auch treu, wenn ich Mangel habe. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Doch habt ihr wohlgetan, dass ihr an meiner Drangsal teilgenommen habt. Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, damals in Apostelgeschichte 16, keine Versammlung mir mitgeteilt hat in Bezug auf Geben und Empfangen, als nur ihr allein. Und damals hatte er eine Missionsgabe von ihnen bekommen. Denn auch in Thessalonich habt ihr mir einmal und zweimal für meine Notdurft gesandt. In Thessalonich war in Apostelgeschichte 17, nicht wahr? Merken wir, wie der Philipperbrief schön mit der Apostelgeschichte übereinstimmt. Zuerst Philippi, dann ging er nach Thessalonich. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die überströmend sei für eure Rechnung. Also es war auch für euch eine Gelegenheit, dem Herrn so zu dienen. Ich habe aber alles in Fülle und habe Überfluss. Ich bin erfüllt, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe. Epaphroditus haben wir kennengelernt, Kapitel 2. Das war dieser treue Bruder, der nach Rom ging, um Paulus diese Gabe zu überbringen. Und dann wurde er todkrank. Aber wir haben gesehen, der Herr hat ihn dann wieder aufgerichtet. Und jetzt sagt er von dieser Gabe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Das sind alles Ausdrücke aus dem Alten Testament in Bezug auf Opfer, die man Gott bringt. Und da wird uns gezeigt, dass das Geben, wenn wir für den Herrn geben, dass es nicht einfach so ist, wie man in der Welt spendet. Sondern es geht wirklich um ein Opfer Gott. Das auch aus der Gesinnung heraus eben Gott verherrlichen soll. Und dann Vers 19, mein Gott, jetzt kommt eine Verheißung. Mein Gott, ja, man könnte sagen, ein Blankoscheck. Mein Gott aber wird alle eure Notdurft erfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Unserem Gott und Vater aber sei die Herrlichkeit in die Zeitalter der Zeitalter. Amen. Herrlich. Gott vergilt für das, was wir ihm gegeben haben. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Ich habe speziell gemerkt in meiner Bibel, jeden. Da gibt es keinen Gläubigen in der Gemeinde, der irgendwie Nebensache ist. Es geht dem Apostel Paulus wirklich um jeden in der Gemeinde in Philippi. Grüßt jeden Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen und besonders die aus des Kaisers Haus. Wunderbar. Also das Evangelium ist sogar bis in das Haus von Kaiser Nero hineingekommen. Er selber hat das Evangelium nicht angenommen. Aber es gab Bekehrte im Kaiserhaus. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen.